Immer gut, wenn Gott an uns arbeiten will und an uns arbeitet. Dieses Heft dürft ihr behalten, ihr dürft reinschreiben. Gewisse Dinge habe ich bewusst offen gelassen. Das stellt ein wenig sicher, dass ihr mir nicht zu schnell einschlaft. Da könnt ihr dann mit reinschreiben. Müsst einfach versuchen, wir haben gemerkt, als der Druck kam, das Papier ist ein wenig glänzend, da wird es manchmal schwierig, müsst mit Kugelschreiber probieren, ob ihr da gut reinschreiben könnt. Aber es geht schon, ich habe es auch versucht. Wie gesagt, für heute Abend und für morgen dann ist der zweite und dritte Teil auch enthalten, aber wir gehen eins nach dem anderen miteinander durch. Ihr müsst mir sagen oder gebt mir ein Zeichen, wenn ich zu schnell spreche. Zu langsam ist nicht möglich. Ich wohne im Kanton Bern, denen wird ja nachgesagt, sie seien langsam. Aber ich gebe schon ein bisschen mehr Gas, dass wir nicht dann bis Montag verlängern müssen. Gut. Wie schon gebetet wurde, ist es mir auch ein Anliegen, dass Gott dir begegnen kann. Dass du aus diesem Wochenende nach Hause fährst und berührt wirst, nicht von mir, sondern von Gott durch sein Wort. Und der erste Teil, den wir heute miteinander anschauen, der betrifft dann, ihr werdet es dann später sehen, der geht uns an und kommt vielleicht so ungelegen in unseren Alltag hinein, ich weiß es nicht. Lass Gott einfach wirken. Für die, die gestern Abend noch nicht da waren, wegen Stauproblemen und so weiter, noch einmal ganz kurz. Vor 38 Jahren bin ich zusammen mit meiner Frau Lucy und unserem ersten Kind nach Kufstein übersiedelt. Der Zweck dabei war der, dass wir als dritte Missionarsgeneration die Betreuung der Gemeinde Kufstein da übernommen hatten. Inzwischen haben wir uns alle verändert. Wir sind gewachsen. Sind nicht nur älter geworden. Als ich gestern hier ankam, da musste ich in die Gesichter schauen, um mich zu erinnern bei denen, die ich noch kenne und die mich noch kennen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer war das? Warst du da? Nein, das war nicht du. Als ich ankam, war der Wastl zur Seite und da kam eine junge Frau auf mich zu oder stand neben ihm. Und da habe ich sie gefragt, kenne ich dich oder kennst du mich? Und sie hat gesagt, ja, ich kenne dich. Und das ist schon eine lange Zeit. Natürlich kenne ich sie oder kannte sie damals. Die meisten von euch kenne ich nicht, lerne ich erst kennen jetzt am Wochenende. Vorher das Spiel hat etwas geholfen und die Zeit miteinander ist auch hilfreich dafür. Da wart ihr erst noch gar nicht in der Gemeinde dabei, als wir hier wohnten. Oder ihr kamt erst viele Jahre später, als wir schon lange zurück in der Schweiz waren. Wachstum verändert und das sieht man. Also äußerlich, ich wachse nicht nur in die Höhe, ich bin auch in die Breite gewachsen. Und manchem geht es vielleicht auch so ähnlich. Aber die Inputs in diesem Wochenende, da geht es nicht um das äußerliche Wachstum, sondern, wie das Motto es schon ausdrückt, es geht um geistliches Wachstum zu unserem Gott hin. Gott möchte, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Schauen wir mal in die Zeit, als Jesus als Mensch auf dieser Erde wandelte, wie es damals war, wie er seine Jünger gefunden hat. Gemeinsam zu Gott wachsen, das beginnt mit einer Aufforderung. Vielleicht kennt ihr verschiedene Geschichten. Ich nehme mal die von den Fischern dort am See Genezareth. Simon, sein Bruder Andreas, Johannes und Jakobus waren Fischer mit ihren Booten draußen auf dem See und haben gefischt, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Und eines Tages begegnet ihnen Jesus und er fordert sie auf. Und es heißt dann in der Bibel, dass Jesus die Frage oder die Aufforderung an Simon und seine Fischerkollegen richtete: Folgt mir nach. Das ist eine klare Aufforderung. Das heißt aber, das ist ein Aufruf in eine Ungewissheit. Jesus ist ja als Mensch, als Rabbi aufgetreten. Und gewöhnlich war es damals so, wenn ein Schüler eines Rabbis gerne bei einem Rabbi gelernt hätte, dann musste er sich bei dem Rabbi mehr oder weniger bewerben. Er musste sich bewähren und der Rabbi hat dann entschieden, okay, ja, den nehme ich und ja, den nehme ich nicht, den nehme ich. Also der Rabbi hat dann entschieden, aufgrund der Bewerbung und der Qualität der Schüler, die sich da ihm anschließen wollten, die und die nehme ich und die nehme ich nicht. Es war nicht so, dass die Rabbis umherzogen und die Leute ansprachen, hey, du, willst du nicht bei mir unterwiesen werden? Das war nicht üblich. Und Jesus macht genau das. Jesus geht hin und er sieht wahrscheinlich bei Simon und seinen Fischerkollegen das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat. Und er fordert sie auf, hey, ist ein Angebot für dich. Willst du mir oder nein, nicht willst du, sondern folge mir nach. Bei den Fischern gebraucht er denn das Bild, ich will dich, ich will euch zu Menschenfischern machen. Eine klare Aufforderung, die alles komplett verändert, wenn man da einsteigt dazu. Die Gerufenen überall, wo Jesus Menschen begegnet ist, die mussten darauf reagieren. Es brauchte also eine Antwort von ihnen. Das schauen wir dann im zweiten Teil heute Abend miteinander an. Und wer sich entschieden hat, ja, ich will darauf einsteigen, ich lasse mich auf dein Angebot ein, obwohl ich keine Ahnung habe, was das bedeutet, aber ich komme und folge dir nach, das hat dann eine Auswirkung gehabt und damit begann eine Ausbildungszeit. Es war nicht ein Schnellkursus von 3-4 Tagen oder ein Wochenende und dann bekommt man das Diplom, sondern es war ein lebenslanger Prozess, in die Jesus die Menschen damals schon und auch heute mit hineinnimmt. Und über die Ausbildung, was das beinhaltet, da denken wir dann morgen Vormittag noch darüber nach und versuchen herauszufinden, was bedeutet denn das? Was ist das Ziel der ganzen Sache? Was will denn Jesus eigentlich, wenn er uns aufruft, ihm nachzufolgen? Das Evangelium von Jesus Christus berichtet uns davon, dass Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Erde kam, um Heiland und Erlöser für uns Menschen zu werden. Eine größere Liebe kann man sich nicht vorstellen. Dass der lebendige Gott, der die Menschen geschaffen hat, der mit ansehen musste, wie der Mensch sich damals, das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, gegen seinen Willen entschieden hat und dadurch das eingetreten ist, was Gott schon vorausgesagt hat, wenn ihr euch gegen das entscheidet, was ich für euch gedacht habe, dann werdet ihr sterben. Und sterben bedeutet nicht nur, dass wir irgendwann diesen Körper, dass der leblos wird und wir begraben werden. Sterben heißt, unser ganzes Menschsein ist tot. Und Tod heißt in dem Sinn getrennt von unserem Schöpfer. In der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott den Menschen aus dem Ort, in den er ihn hineingesetzt hat, wir können das Paradies nennen, Garten Eden oder wie auch immer, es war ein Ort, der perfekt passte zu dem Geschöpf, Mensch, das Gott geschaffen hatte. In der Gegenwart des Schöpfers. Und von diesem Ort wurde der Mensch hinaus getrennt, weg von Gott. Und Gott zeigt eine solche Liebe, weil er ein Verlangen hat, dass die Menschen, die immer noch seine Geschöpfe sind, wieder zurück in seine Nähe kommen. Dass er seinen Sohn Jesus, seinen geliebten, einzigen Sohn Jesus Christus, auf die Erde schickt zu uns Menschen. Davon lesen wir am Anfang des Neuen Testamentes. Er war gekommen mit einem Auftrag, er sollte der Erlöser sein. Er sollte, und das war notwendig, sein Leben, das er als einziger perfekt gelebt hat, so wie Gott es sich gedacht hat, dass er sein Leben als Sühnopfer an unserer Stelle für unsere, für deine und für meine Schuld Gott darbringt. Das geschah durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Ich weiß, das ist etwas, was ihr schon oft gehört habt. Ich bin überzeugt, das können wir nicht oft genug uns immer wieder bewusst werden lassen. Vielleicht hast du das so noch gar nie gehört. Vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört, aber du kannst es nicht so richtig einordnen. Lass dir gesagt sein, das, was Jesus getan hat, das war kein leichter Weg. Das hat er für dich getan. Aber Jesus will mehr als einfach nur unser Erlöser sein, dass wir wieder zurück zu Gott kommen, dass wir die Ewigkeit bei Gott in seiner Nähe verbringen können. Das ist nicht genug für ihn. Er möchte und will mehr als das. Er will unser Leben von innen her verändern, damit wir ihm, seinem Charakter und Wesen, immer ähnlicher werden. Das ist die Absicht, warum Jesus jetzt schon hier auf dieser Erde ein Teil in deinem Leben werden will. Paulus schreibt es den Christen in Kolossäa im 3. Kapitel, Vers 10 in seinem Brief mit folgenden Worten. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Das ist der Plan Gottes mit dir und mit mir. Die, die gestern Abend hier waren, ich habe euch erzählt von unseren Kindern, also von den Kindern in Indien, die wir unterstützen können, wie sie nicht nur äußerlich Veränderung erfahren, sondern durch die Botschaft, die wir ihnen bringen von Jesus Christus. Genau das, was das Evangelium aussagt, auch wenn sie sich darauf einlassen, Jesus Teil in ihrem Leben zu sein, wie sie verändert werden. Dieser Bankkaufmann, erinnert euch, der hat eine Ausstrahlung an seinem Arbeitsplatz gehabt, wo sein Chef, sein Vorgesetzter merkte, du bist anders als die anderen. Was ist dein Geheimnis? Du bist ehrlich. Du machst keine krummen Deals. Du bist transparent. Du machst gute Arbeit. Deswegen bekommst du nicht mehr Lohn. Genau gleich wie vorher, aber deine Arbeit hat Qualität. Du gibst dir Mühe. Natürlich machst du auch Fehler, aber du stehst dazu und versuchst es besser zu machen. Und das war mit der Grund, dass dieser junge Gypsy-Mann befördert wurde von seinem Vorgesetzten und jetzt Filialleiter einer Bank ist. Wow! Die Menschen um uns herum, die merken und stellen fest, da ist etwas in deinem Leben. Ich kann es nicht beschreiben, aber das ist besonders. Du hast eine Ausstrahlung, du hast etwas, was genau das ausmacht, das gewisse Etwas. Das ist Gottes Absicht, dass diejenigen, die sich von Jesus verändern lassen, in dieser Welt ein Licht sind für andere Menschen, dass die auch Gott entdecken und finden können. Ich möchte dir Mut machen, wenn du diesen Gott noch nicht entdeckt hast, wenn er noch nicht Teil deines Lebens geworden ist, vielleicht du zögerst oder weißt, ich habe zu wenig gehört von ihm oder ich weiß nicht so recht, ich möchte dir Mut machen, versuch es mit Jesus und du wirst sehen, wir haben in den Liedern einiges davon gesungen, er lässt dich nicht im Stich. Was er verspricht, das hält er. Es geht nicht immer so, wie wir uns das gerne wünschten oder vorstellen, aber er ist treu und er arbeitet an uns und er verändert uns. Nicht äußerlich, sondern vor allem innerlich. Da kommen wir dann aber später in der Reihe noch dazu. Diese Aufforderung von Jesus, die ist eigentlich klar und sie kommt manchmal im dümmsten Augenblick, wenn wir nicht damit rechnen. Oder wenn wir denken, jetzt ist nicht gerade günstig, wäre besser vielleicht in einer Woche, ich habe zuerst noch dies und jenes zu klären oder das möchte ich noch abschließen oder was auch immer. Jesus möchte in unser Leben Einfluss nehmen und manchmal passt es uns aber auch nicht. Das heißt aber nicht, dass wir damit uns entschuldigen könnten und sagen, na Gott, warte mal erst, jetzt passt mir gerade nicht. Komm später nochmal. Das ist nicht die Art Gottes. Wenn ich so in unserer westlichen Kultur, ich bin ja oft in Indien, und wenn ich dann wieder zurückkomme und wenn ich in Indien so die Gemeinden besuchen darf, die Orte, wo Christen zusammen sind, da staune ich manchmal in ihrer Armut, die sie haben. Haben sie etwas, was uns vielleicht in unserer westlichen Welt ein bisschen verloren gegangen ist? Sie haben etwas Besonderes, was bei uns mehr und mehr verschwindet. Ich beobachte, ich weiß nicht, ob das in Österreich hier bei euch auch so ist, in der Schweiz beobachte ich oft Gemeinden, die eine Kultur leben, die unangenehme Fragen aufwirft. Fragt mich manchmal, hat sich das Verständnis von Nachfolge und des Missionsbefehls, den Jesus ja den Jüngern gegeben hat, bevor er zurück zu seinem Vater in den Himmel ging, hat sich da irgendwas im Verständnis verändert? Als ich auf einer meiner letzten Reisen in Indien war, hat Gott mir ein Bild geschenkt, im Blick auf unsere Gemeinden. In unseren Gemeinden ist Jüngerschaft oder Wachsen zu Gott hin ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Man referiert darüber, man lädt Leute ein, die darüber sprechen, man bietet Seminare dazu an, man diskutiert sehr viel darüber. Aber auf der anderen Seite beobachte ich in vielen Gemeinden, dass die Lebensweise sich sehr stark von dem unterscheidet, was Jesus eigentlich wollte und will. Wir machen sehr viel Programme in unseren Gemeinden. Ich habe festgestellt, an vielen Orten, nicht überall, aber an vielen Orten, gerade in unserer westlichen Kultur, haben diese Programme einen starken Unterhaltungscharakter. Es besteht die Gefahr, dass die Besucher kommen, sich in ihre Bänke, Stühle oder Sessel setzen und sich berieseln lassen von einem tollen Programm. Versteht mich bitte richtig. Ich bin nicht gegen gute Qualität in unseren Gottesdiensten. Ich meine, wir sollten das Beste, das wir können, geben. Aber es fördert ein bisschen das Denken, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wenn irgendetwas nicht so passt, dann hört man Stimmen aus dem Saal. Ah, da, euer Lobpreis ist immer viel zu lange. Oh, ihr habt viel zu viele englische Lieder. Das versteht ja niemand. Oh, und dann dies und das und das. Und der Pastor, der hat auch nicht landen können, der hat viel zu lange gesprochen. Und. Und die Stühle überhaupt, die sind so unbequem, weißt du, es wäre besser, könnten wir nicht. Wir haben viele Programmteile. Vieles bieten unsere Gemeinden an. Gebetsstunde, evangelistische Veranstaltungen, Hauskreise und. Es hält uns auf Trab. Die Gemeindeleitung ist gefordert, das Programm am Laufen zu halten. Oft wirkt sich das dann so aus, dass man immer wieder Mitarbeiter, Helfer sucht, die da mithelfen könnten. Und das Bild, das ich bekommen habe, war so ein wenig wie so ein Hamster in einem Rad. Wir laufen, wir machen tolle Programme, aber es scheint, dass wir kaum vorwärts kommen. Die Gemeinde stagniert irgendwie, sie wächst nicht. Im Gegenteil, Leute verlassen uns, weil eben dies oder jenes für sie nicht passt. Und dann gehen sie weg. In unseren Breitengraden gibt es so viele verschiedene Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, wir sind mittlerweile ganz klein geworden. Wir kämpfen ums Überleben von der Anzahl Mitglieder. Viele sind weggegangen, ja, das passt für mich nicht. Oder ihr habt zu wenig Kinder in eurer Gemeinde und unsere Kinder, da wenn nur 3-4 Kinder im Gottesdienst, im Kinderprogramm sind, da fühlen die sich, das haut nicht so. Das ist kein Renner. Es macht viel mehr Spaß, wenn so 20, 30 Kinder dabei sind und dann läuft was, da geht die Post ab. Und da verlassen sie die Gemeinde. Oft werden dann die Kinder vorgeschoben als Grund, man muss ja was sagen, warum man nicht mehr kommt. Wir gehen in eine andere Gemeinde und. Aber geistliches Wachstum findet kaum mehr statt. Die Programme sind voll. Der Kalender ist manchmal überfüllt. Die Mitarbeiter haben kaum mehr Zeit, für spontan noch irgendetwas dazwischen zu schieben, weil sie so ausgelastet sind. Und man hat ja schließlich auch noch Familie. Und man hat ja auch noch einen Job, der fordert auch immer mehr in der heutigen Zeit. Ja, es tut mir leid, ich kann nicht mehr machen für die Gemeinde. So dass der Wagen läuft, schaut man, dass immer etwas im Angebot ist. Und es ist wie ein Drehen, man ist aktiv, aber man kommt nicht vorwärts. Da begegnen mir zumindest manchmal sehr unangenehme Fragen. Ihr habt sie hier vorne an der Wand. Sind wir als Gemeinde überhaupt noch auf dem richtigen Kurs? Oder dann persönlich, bin ich persönlich noch auf Kurs, so wie Jesus sich das gedacht hatte? Ist es wirklich wichtig, wie das äußere Erscheinen unserer Gemeinde gepflegt und beachtet wird? Ist das wirklich wichtiger, als dass wir ein lebendiges Zeugnis sind, dass wir ein Licht und ein Salz sind in der Umgebung, wo wir sind? Was ist uns da wichtiger? Ihr versteht, diese Fragen, die stellen wir uns nicht gerne, ich auch nicht. Aber manchmal ist es heilsam, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und über solche Fragen einmal nachdenkt. Gott gibt uns in der Bibel verschiedene Bilder, um uns deutlich zu machen, wie er das meint mit dem Wachsen zu Gott hin. In Jeremia Kapitel 18 zum Beispiel gibt er uns das Bild des Töpfers, der mit Ton auf der Töpferscheibe den Ton bearbeitet, ein Gefäß formt. Habt ihr sicher schon irgendwo Bilder gesehen, wie das geht? Der diesen wertlosen Erdklumpen, Ton, der ist nicht viel wert, anfängt auf der Töpferscheibe zu formen, und daraus ein Gefäß macht, daraus etwas Wertvolles macht. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann nimmt er sich die Freiheit und knetet das wieder zusammen und beginnt von Neuem. Das ist die Freiheit des Töpfers, dass es so wird, wie er sich das vorstellt in seinem Kopf. In Johannes 12 gibt uns Jesus ein Bild, das Bild des Samenkorns, das in die Erde fällt. Wenn man einen Samen in die Erde legt, das wisst ihr alle besser als ich, wenn der Same stirbt, dann beginnt etwas zu wachsen. Das Prinzip von Jesus ist eigentlich ganz einfach und doch scheint es für uns oft so schwer. Wie will denn Gott uns verändern? Er fordert uns auf, indem er uns aufruft, dass er uns formen kann, um beim Bild zu bleiben, dass er, der Töpfer, uns so formen kann, wie er das möchte. Und das geschieht oft folgendermaßen. Gott möchte und wird individuell zu uns sprechen durch seinen Geist. Das kann sein, dass er in einer Predigt, in einer Bibelstunde oder beim persönlichen Bibellesen plötzlich zu uns spricht. Gottes Geist spricht uns an. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, dass du gemerkt hast, der Pastor redet, predigt, Gottes Wort wird gelesen, ausgelegt und plötzlich hast du den Eindruck, der spricht ja zu mir. Alle hören dasselbe. Und wenn du umfragen würdest, geht es dir auch so? Wurdest du hier auch getroffen? Sagen die meisten, nö, nicht unbedingt. Aber du merkst ganz genau in deinem Herzen, jetzt meint Gott mich. Jetzt redet er ganz persönlich zu mir. Und das ist das, was Gottes Geist in uns individuell bewirken will. Weißt du, ist dir bewusst, dass Gott weiß, wie es dir gerade jetzt geht? Oh, jetzt wird es persönlich. Gott weiß, wie es dir geht, jetzt in dem Moment. Was dir durch den Kopf geht. Was du zurückgelassen hast, dort wo du gestern hergekommen bist und am Montag wieder da ist. Er weiß, was dich beschäftigt. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, wo du dich freuen kannst. Er weiß, wo du Probleme hast. Er weiß, was für Herausforderungen das du hast. Er kennt dich. Wow. Und er möchte genau in deine Situation zu dir sprechen. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Er kommt in unser Leben hinein. Und ich habe schon gesagt, das ist oft unerwartet. Du gehst am Sonntagmorgen in die Gemeinde, denkst, ja, freue mich schon, heute ist der und der Pastor da, ich weiß es nicht. Ich freue mich schon auf die Predigt, freue mich auf die Lieder, freue mich auf das, was ich heute erleben darf im Gemeindeprogramm. Und du denkst nichts Böses und auf einmal spricht Gottes Geist zu dir und rüttelt dich oder er legt dir was aufs Herz. Nur dir. Und dein Nachbar links und rechts, vorn, hinten, vor dir, der spürt das gar nicht. Aber du merkst, oha, jetzt bin ich gemeint. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du hast immer die Wahl. Gott zwingt uns nicht. Gott gibt dir immer die Wahl, wie du dich entscheiden kannst. Entweder kannst du sagen, okay, das war jetzt ein berührendes Erlebnis, im wörtlichsten Sinn. Ja, hat mich schon ein wenig erstaunt und die anderen haben davon gar nichts mitbekommen. Ja, okay, Gott kennt mich. Aber ja, who cares? Du gehst weiter, gehst nicht darauf ein. Dann wird nicht viel passieren. Gott wird dich nicht zwingen. Gott versucht, dich anzusprechen und wartet auf deine Reaktion. Oder du sagst, oh, ich bin gemeint, Gott will etwas von mir, Gott möchte mich auf etwas hinweisen, ich lasse mich darauf ein. Ich gehe auf das ein, was Gott zu mir gesprochen hat durch seinen Geist und übe mich in dem, wo Gott mich trainieren möchte. Ich habe bewusst hier, ihr seht, da geht es dann, wo Gott eingreift beim Kreuz. Und dann gibt es hier so einen Kreis, einen Rundlauf und dann geht es weiter. Das ist, was Gott möchte. Er möchte mit dir solche Übungskreise durchgehen. Und in diesen Übungskreisen kannst du lernen und wirst du verändert. Und dann geht es weiter. Und irgendwann kommt der Nächste. Und der Nächste. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du unbewusst wachsen. Ich möchte mit euch etwas klären, einen Begriff, den wir manchmal nicht so bewusst vor Augen haben. Der Begriff Zeit. Bei uns in der deutschen Sprache kann dieser Begriff Zeit zwei verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits den Zeitpunkt, also einen bestimmten Moment, wann etwas geschehen ist oder geschehen wird. Einen Zeitpunkt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das Wort Zeit auch eine Zeitdauer, wie etwas geschieht. In der deutschen Sprache, wie gesagt, hat dieser Begriff zwei verschiedene Bedeutungen. Wir brauchen den Zusammenhang, um es herausfinden zu können, was jetzt gemeint ist mit dem Wort Zeit. In der griechischen Sprache gibt es zwei verschiedene Worte. Einmal das Wort Chronos. Davon abgeleitet ist unsere Uhr, also Chronometer, die Sprache, die Zeit, die fortlaufende Zeit. Wenn ich jetzt sage, jetzt ist 11:12, das ist die Zeitdauer. Wir machen von 11 bis 11:30, machen wir dies oder jenes, dann wisst ihr, aha, eine Dauer von ein bisschen 30 Minuten geschieht dies oder jenes. Es ist also eine aufeinanderfolgende, fortlaufende Zeit, die mit dem Begriff Chronos im Griechischen beschrieben wird. Der zweite Begriff heißt Kairos. Kairos meint ein Ereignis oder eine Gelegenheit, das kann positiv oder negativ sein in unserem Leben, also ein Augenblick, der Veränderung bringt. Interessant ist, als Jesus damals anfing, öffentlich zu sprechen über seinen Auftrag, da hat er angefangen und den Leuten gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und im Griechischen, ich habe nachgeschaut, im Griechischen ist der Begriff dort, was denkt ihr? Kairos. Wie wenn Jesus sagen wollte, hey Leute, spitzt eure Ohren, hört mir gut zu. Jetzt ist für euch ein besonderer Moment gekommen. Durch mein Auftreten, durch mein öffentliches Aktivwerden hat Gott euch einen speziellen Moment geschenkt. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist jetzt nahe zu euch herbeigekommen. Also Jesus wollte den Leuten sagen, Leute, jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches. Verpasst das nicht. Auf dem Bahnhof gibt es einen Zeitpunkt, wo der Zug abfährt. Und wenn du da nicht da bist und eingestiegen bist, dann fährt der Zug auch ohne dich ab. Jesus wollte den Menschen sagen, Leute, achtet darauf, verpasst das nicht. Gott greift jetzt mit mir in euer Leben ein. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und schaut, das ist genau das, was Gott in deinem Leben, wenn du ihm gesagt hast, okay, ich lasse mich darauf ein, dir nachzufolgen. Ich sage ja, wenn du mich aufrufst, folge mir nach. Dann will Gott in dein Leben hinein immer wieder solche Kairos-Momente schenken. Wie geschieht das? Ich will es euch noch ein bisschen anders zeigen. Hier ist Markus 1,15, wo Jesus zu den Menschen angefangen hat zu sprechen. Vier Punkte, die uns helfen, diese Kairos-Momente in unserem Leben fix zu machen, darauf einzugehen, die uns helfen, dann vorwärts zu wachsen, weiterzukommen, innerlich in unserem geistlichen Leben. Das erste ist festhalten. Was genau hat Gott mir gesagt? Was will er mir aufzeigen? Was will er von mir? Wo will er mich darauf hinweisen? Was soll ich tun oder was soll ich lassen? Oder was will Gott von mir, dass ich übe darin? Das zweite ist das Umsetzen. Ich überlege, okay, mir ist jetzt klar, was Gott von mir will. Wie kann ich jetzt das praktisch umsetzen? In meiner Welt, in meinem Umfeld, in meinem Alltag. Und da ist es wichtig, ganz wichtig, dass du das, was du da herausfindest, aufschreibst. Weil wenn du es aufschreibst, vergisst du es weniger. Es kann sein, dass du in einem Gottesdienst derart berührt bist, dass Gott so klar zu dir spricht, dass dir schon auch klar wird, was er genau will von dir. Und du bist berührt und dann ist der Gottesdienst zu Ende und du gehst nach Hause und zu Hause warten wieder deine Alltagsprobleme oder was auch immer und dann vergisst du das Ganze. Aber wenn du es aufgeschrieben hast, kannst du in der nächsten Zeit, wo du Stille mit Gott pflegst, darauf zurückgreifen und sagen, aha, das hat Gott zu mir gesagt. Ah, das meint er. Ah, für mich bedeutet das das. Okay. Das dritte ist dann, das verbindlich machen. Verbindlich machen heißt, wenn du es für dich behältst, dann ist das relativ unverbindlich. Wenn du mit einem Glaubensgeschwister, einer Schwester oder einem Bruder darüber sprichst, dann wird es verbindlich. Weil es könnte sein, dass der dann oder die dann irgendwann mal fragt, okay, wie geht's dir da in der Sache? Du hast doch davon gesprochen, dass du das üben möchtest oder dass du da immer wieder hinfällst oder dass du da Probleme hast oder dass Gott dir einen Auftrag gegeben hat, vielleicht mal an deinem Arbeitsplatz mit deinem Arbeitskollegen über den Glauben zu sprechen, wie auch immer. Wie geht's dir darin? Dann ist es verbindlich, oder? Wenn es du für dich behältst, ja, schön, dann merkt niemand, ob du da was gemacht hast oder nicht, ja, kannst du so weitergehen. Vielleicht ist dein Gewissen ein bisschen mehr ruhig, aber mehr nicht. Und das vierte dann, das hilft dann allen, der Gemeinde wiederum, das Teilen. Ich bin überzeugt, wenn wir solche Kairos-Momente in unserem Leben zulassen, uns darauf einlassen und sie verbindlich machen, dann werden die Zeugnisteile, ich weiß nicht, ob ihr das in der Gemeinde auch habt, dass ihr die Geschwister ermuntert, gib Zeugnis, was du mit Gott erlebst, dann werden diese Zeugnisprogrammteile gefüllt sein mit Erlebnissen, die ihr mit eurem Gott macht. Und das ermutigt wiederum andere. Versteht ihr, was ich meine? Growing, gemeinsam zu Gott wachsen. So helfen wir einander, wenn wir erzählen, was Gott in unserem Leben bewirkt hat, das hilft anderen Glaubensgeschwistern, ihr Vertrauen auf denselben Gott zu stärken und einzusetzen. Das ist Wachstum in deinem Leben zu Gott hin, weil Gott durch sein Wort in dein Leben hinein wirken kann. Ich habe euch so ein, das findet ihr auch im Heft, so ein Blatt zusammengestellt, wo diese vier Fragen, diese vier Punkte so aufgeschrieben oder festgehalten werden können. Jetzt ist es so, da ist nur ein Blatt drin. Ich gebe euch gerne, ich habe so Kopiervorlagen gemacht, weil es kann ja sein, dass Gott mehrmals zu dir spricht, immer wieder. Und wenn das so ist, freu dich, dann bist du eine Person von großem Interesse für Gott, wenn er zu dir dauernd spricht. Wow! Kopiervorlagen, die ihr mitnehmen könnt, eine und zu Hause kopieren könnt und sie gebrauchen könnt. Das ist dasselbe wie in eurem Heft drin. Wo ihr regelmäßig das dann machen könnt, wenn Gott euch berührt, wenn er euch solch einen Kairos-Moment schenkt, dann schreib's auf, vielleicht noch das Datum darunter, dass du noch weißt, wann war das etwa, und dann erinnerst du dich dran, legst in deine Bibel oder wo auch immer du immer wieder hineinschaust, Kalender oder was auch, wie du das machst, und dann hast du es immer wieder mal so präsent vor Augen. Also ihr dürft dann gerne so eine Fotokopie, also eine Kopiervorlage mitnehmen, bewusst in Schwarz-Weiß gehalten. Genauso war das damals auch mit den Jüngern, die Jesus gerufen hat. Er hat sie aufgefordert, sie sollen ihm nachfolgen. Für Simon und die Fischer damals am See war das ein Kairos-Moment. Jetzt ruft der Messias zu mir und fordert mich heraus, komm und folge mir nach. Das verändert Leben. Es beginnt ein Prozess. Sie haben viel gesehen und gehört, diese Jünger, die sich entschieden haben. Sie haben auch Fehler gemacht. Jesus hat sie auch selber wirken lassen. Sie haben Fehler gemacht und daraus gelernt. Sie sind umgefallen und wieder aufgestanden. Und das ist es. Nicht jeder Kreis, den du mit Gott machst, verläuft reibungslos. Es kann sein, dass du startest und du fällst hin, du schaffst es nicht, du versagst oder was immer auch. Und dann darfst du das Jesus bringen und sagen, hey, Herr, ich brauche hier aber deine Hilfe. Allein schaffe ich das nicht. Und er ist da. Und weißt du was? Er geht mit dir diesen Kreis. Und er hilft dir, so Erfahrungen zu sammeln, die dich wachsen lassen. Es wurde schon gesagt, dass ihr jetzt dann eine Zeit in kleineren Gruppen darüber noch etwas austauschen könnt. Ich habe euch eine Geschichte, die nie so stattgefunden hat, aber eine Geschichte, die uns hilft zum Nachdenken. Ich bitte euch mal, dass jeder so ein Blatt nimmt. Lest sie noch nicht für euch, erst in der Gruppe soll sie dann jemand vorlesen, gebt doch das mal bitte durch. Eine Geschichte, die vielleicht hilft, so das eine oder andere mal zu überdenken bei uns in der Gemeinde oder auch in meinem persönlichen Leben. In eurem Heft findet ihr dann eine Seite für Kleingruppen, die sieht so aus für heute, den ersten Teil. Da könnt ihr aufschreiben, was euch so durch den Kopf ging, austauschen. Wenn ihr diese Geschichte mal reflektiert, darüber nachdenkt, vielleicht findet ihr euch persönlich oder als Gemeinde, tauscht aus und haltet fest, schreibt. Schreibt auf, was ihr so beiträgt und euch durch Lesen, Hören dieser Geschichte durch den Kopf geht. Es hat auch ein paar Fragen darunter, die ihr dann auch ansprechen und austauschen könnt in der kleinen Gruppe. Jetzt ganz kurz ist die Johanna hier. Jetzt ist 11 Uhr, Chronos, 11 Uhr. Wie lange denkst du, wie wollen wir es machen? Okay. Der Kairos-Moment ist 11.25 Uhr, wo wir uns hier wieder treffen. Und die Chronos ist bis 20 nach 11. Jetzt in Kleingruppen. Ich schlage vor, dass wir nicht zu weit weggehen. Es ist ein großer Raum. Ihr müsst halt eure Stühle mitnehmen. Ich denke, eine Gruppe könnte in dieser Ecke, eine Gruppe da vorne in der Ecke, eine Gruppe da hinten in der Ecke. Vielleicht kann man auch außerhalb dieser Tür, wenn es frei ist, könnte eine Gruppe sein und dann sind wir eh schon genug. Die Gruppen sollten auch nicht zu groß sein. Ich denke so, höchstens 8 Personen pro Gruppe. Weniger wäre besser. Teilt euch auf. Manchmal ist es auch gut, wenn Ehemann und Ehefrau nicht in derselben Gruppe drin sind. Hilft auch manchmal, gewisse Dinge zu erkennen. Teilt euch selber auf, nehmt den Stuhl mit, Stift, das Heft und um 11.25 Uhr würden wir uns hier wieder treffen dann. Genau.